Sie hören einen Podcast von DRS 1. Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Und das sind unsere Stationen. Die Aargauer Gemeinde Islisberg auf dem Mutschellen. Die feiert heute ein spezielles Jubiläum. 25 Jahre glückliche Scheidung von der Nachbargemeinde. Dann geht es in Kanton Zug. Da haben ein paar Leute die Nase voll vom Image von der Steueroase für Superreiche. Sie geben Gegensteuer mit Krisenbäumen. Und auch das.
Kauf ein Auto. Kauf doch ein Auto. Ein ganzes Schnelles.
Wer so denkt, der hat in einer neuen Wohnsiedlung bei Bern gerade gar nichts verloren. Regional Diagonal, am Mikrofon ist Miriam Breu. Autofrei wohnen, das gelustet offenbar gegen wie mehr Leute. Ein Projekt am anderen wird lanciert und am weitesten ist man da im Berner Vorort Bümplitz. Dort fahren noch diesen Sommer die Bagger auf. Gebaut wird die erste ganz und gar autofreie Wohnsiedlung in der Schweiz. Fragt sich nur, wer will dort wohnen? In einem Land, das auf 7,5 Millionen Einwohner 4 Millionen Auto hat. Und was heisst überhaupt autofrei? Der Toni Koller.
Na gut, je nach Definition sind natürlich schon Tausende von Überbauungen autofrei, nämlich die, wo der Fahrzeugpark der Bewohner in einer Einstellhalle steht. Aber der Begriff meint hier schon noch ein bisschen mehr. Nicht nur Ruhe und Frieden zwischen den Häusern an der Oberfläche. Autofrei wohnen heisst, es gibt keine Tiefgarage. Und abgesehen von ein paar für Besucher auch sonst Kinderparkplätze. Und wer in die autofreie Siedlung mit Namen Burgunder zu Bern einzügeln will, muss unterschreiben, dass er gar kein Auto besitzt. Sollte sich das später verändern, kann das zur Kündigung führen. Trotzdem, oder vielleicht gerade wegen diesen strengen Normen, der Günther Ketterer von der AG für nachhaltiges Bauen hat Kinderbedenken, die geplanten 80 Wohnungen loszuwerden.
Wir haben es noch gar nicht auf dem Markt und ohne, dass wir irgendwelche Werbung gemacht hätten, habe ich schon Interessenten. Wir sind zuversichtlich, dass die Wohnungen gut vermietet werden.
Erstens sind sie natürlich im Quartier Bümplitz-Süd perfekt an öffentlichen Verkehr angeschlossen. Und zweitens muss man in Rechnung haben, dass in einer Stadt wie Bern rund 50% der Haushaltungen sowieso kein Auto haben. Gut, dass sie viele Ein-Personen-Haushalte mit ganz jungen oder ganz alten Leuten eingerechnet, aber Tatsache bleibt, Familien, die keinen eigenen PW haben, sind in der Stadt sehr zahlreich. Sei es wegen Geld, sei es aus ganz praktischen oder auch aus ideellen Gründen. Gerade in der letzteren Kategorie dürfte sich der typische Bewohner von der autofreien Siedlung Burgunder finden und er wird dort noch andere Bedürfnisse von der umweltbewussten urbanen Mittelschicht befriedigt bekommen.
Er überkommt ein Gemeinschaftsgefühl, also mit anderen zusammen, ist nicht allein, man kann sich treffen im Sommer im Garten. Von dem her super Mehrwert, wenn er hier wohnt.
Nach dem Motto, lieber grün wohnen, als wohnen im Grünen. Das isolierte Einfamilienhäusli irgendwo auf dem Land und die verdichtete Wohnsiedlung für Autoabstinenten in der Stadt sind krasse Gegensätze. Lebensqualität bieten beide, aber ihre Bewohner verstehen darunter ziemlich etwas anderes.
GL 2011. Das ist nicht etwa die Autonummer vom berühmtesten Glarner. Hinter deren Abkürzung versteckt sich das grösste Projekt für Gemeindefusionen, das in der Schweiz je gegeben hat. Die Glarner Bevölkerung hat an der historischen Landsgemeinde vor 2 Jahren entschieden, aus den 25 Gemeinden im Kanton werden 3 gemacht. Die unterste von diesen 3 Gemeinden im Tal hat jetzt einen Namen. Sie heisst Lint. Welchen Namen für welche Gemeinde, das ist aber nur eins von den vielen Problemen, die es da zu lösen gibt. Der Roland Wermelinger zur Glarner Fusionsgrossbaustelle.
Kein Stein bleibt auf dem anderen. Alles muss neu geregelt oder sogar neu erfunden werden. Und vielmal weiss man in diesen vielen Projekten und Arbeitsgruppen, Steuerungsausschüssen und Stabstellen einmal gar nicht so recht, wer denn jetzt bei dieser Frage, die gerade wieder auftaucht, eigentlich die Antwort dazu liefern sollte. Man kann der Glarner Regierung nicht vorwerfen, dass sie ihr Jahrhundertprojekt verschläft. Immer wieder reagiert und schrübelt sie, zum Beispiel indem sie einen Fusionsombudsmann eingesetzt hat oder fleissig Newsletters verschickt, wo ständig neue Meilensteine und Masterpläne vorgestellt werden. Die endlose Aufgabenliste, die macht träumlich. drei neue Namen und Wappen braucht es, drei Gemeinde- und Personalordnungen müssen beschlossen, Gebührenreglement verabschiedet werden. Das Volk will wissen, wo künftig ihr Rathaus, ihren Werkhof oder Polizeiposten steht. Die Gemeindeangestellten wollen wissen, ob und wo sie arbeiten werden. Neue Behörden müssen rechtzeitig gewählt werden und irgendjemand muss auch der heutigen Gemeindeoberen auf die Finger schauen und wenn nötig klopfen, wenn sie, die sich zum grossen Teil gegen die Fusion gewehrt haben, trötzeln tun und noch schnell eine Turnhalle in ihr Dorf stellen wollen, die es noch gar nicht mehr braucht. Das forsche Tempo, das ist nötig, weil am 1. Januar 2011, so sieht es der ehrgeizige Fahrplan vor, gibt es im Kanton Glarus nur noch drei Gemeinden.
Im Kanton Glarus ist man also schwer am Fusionieren und macht sich parat für die Gemeindehochzeiten in drei Jahren. Ganz anders sieht es auf dem Aargauer Mutschellen aus. Zwar wird auch dort gefeiert, aber gerade wegen Gegenteil. Vor 25 Jahren hat sich der Ortsteil Islisberg von der Gemeinde Arni gelöst. Über diese Scheidung ist mir zu Islisberg auch jetzt noch so glücklich, dass es heute Abend ein Fest gibt. Der Maurice Velati hat das junge Aargauer Dorf besucht.
Auf Islisberg kommt man nur über schmale Strössli vom Aargauer Freiamt oder von Zürich her, ist man aber ziemlich schnell in dem Dörfli auf dem Mutschellen. Oben angekommen stehe ich in einer Art Weiler mit einem Haufen schmucken Einfamilienhäuschen. Die meisten sind im Moment hübsch geschmückt und etwas fällt auf. Das Gemeindewappen hängt an vielen Fassaden. Vor dem Gemeindehaus plätschert der Brunnen. Die Pöstlerin ist gerade dran, Briefe zu verteilen. Man kennt sich offenbar. Ich treffe den Gemeindeamt Hans Stutz. Er ist einer von denen, der vor 25 Jahren miterlebt hat, wie sich Islisberg von der grösseren Nachbarsgemeinde im Tal losgelöst hat.
Wir haben uns immer benachteiligt gefühlt. Das Verhältnis war schlecht gewesen, innerhalb des Gemeinderats und innerhalb der Bevölkerung zum Teil eben auch.
Trennung sei von beiden Seiten gewünscht gewesen, erzählt Hans Stutz. Und das schon lange.
1926 habe ich das erste Mal im Protokoll gesehen, dass wir auf Trennung hinschaffen.
Ich fahre zum Schulhaus. Auf dem Sportplatz steht ein Festzelt.
Das blendet nicht. Nein, das ist so.
Gemeindeschreiberin Ursula Marfort ist am Diskutieren mit dem OK-Chef Rolf Roth. Man klärt die letzten Details vom Jubiläumsfest.
Da ist praktisch das ganze Dorf in diesem Zelt. Und die Hälfte des Dorfes ist aktiv. Einer ist am Arbeiten während dem ganzen Tag. Und das zeigt, wie der Zusammenhalt ist, dass das funktioniert, oder?
Islisberg hat nur gerade 500 Einwohner. Aber der Gemeinde geht's gut, sagt Gemeindeschreiberin. Wir haben einen Haufen wohlhabende Leute im Dorf, die Finanzen stimmen, der Steuerfuss ist tief. Eine Gemeindefusion ist darum bis heute kein Thema. Die Gemeinde ist zwar klein, aber kerngesund. Der Gemeindeamme Hans Stutz.
Wenn da Fahrer kommen, müssen die irgendwie fusionieren. Ich glaube, da gäbe es heute noch den grössen Widerstand wieder an Razzumal, weil die Bevölkerung steht hinter der Gemeinde.
Dass die Bevölkerung hinter dieser Gemeinde steht, das bestätigt auch die Gemeindeschreiberin. Vielleicht sei das gerade darum so, weil Islisberg eben so klein sei. Da könnte sich nämlich niemand um seine Verantwortung drücken.
Die frisch zuziehen, die werden dann relativ gleich mal vom Frauenverein und von der Schützengesellschaft angefragt, ob sie würden mithelfen am Dorffest. Und dann sind die schnell integriert.
Und diesen Eindruck hat auch der Reporter. Klar kann man Islisberg nicht mit anderen kleinen Gemeinden vergleichen, gerade wenn es um die Finanzen geht. Das Dorf liegt halt wirklich im Speckgürtel von der Stadt Zürich. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, es sei ein Dörfli wie aus dem Bilderbuch. Mit Menschen, die sich gegenseitig helfen und die stolz sind auf ihre Heimat. Und das alles ist vielleicht halt wirklich eher möglich, wenn man klein ist und eigenständig.
Klein und eigenständig. Das gilt im Moment auch noch für das 270-Seelennest Hersberg im Baselbiet. Allerdings ist es dort mit der Eigenständigkeit vielleicht schon gleich vorbei. Der Beat Giger mit einem Beispiel von einer Gemeinde, die schier keine andere Wahl mehr hat, als zu fusionieren.
Die Oberbaselbieter Gemeinde Hersberg hat letzten Sonntag eine Sternstunde in Sachen Demokratie erlebt. Schon zum x-ten Mal haben im 270-Seelennest Wahlen stattgefunden. Denn 7 Monate ist der Gemeinderat nicht beschlussfähig. Niemand will offenbar diesen Job machen. Beim neuesten Urnengang ist zwar jemand gewählt worden, und das erst noch mit einem Traumresultat von 4 Stimmen und bei einer sensationellen Wahlbeteiligung von 13 Leuten, wobei mehr als die Hälfte leer eingelegt haben. Nur, auch der frisch gewählte Gemeinderat hat keine Lust auf das Amt. Im Kanton ist der Geduldsfaden jetzt gerissen. Nach der Sommerferie wird Hersberg darum vom Kantonshauptort Liestlus verwaltet. Eine Situation, die es im Kanton Waselland noch nie gegeben hat. Zersberg wird darum schon lauter darüber nachgedacht, mit einer Nachbargemeinde zu fusionieren, um wenigstens so den Personalengpass in den Griff zu bekommen. Eine mögliche Brut hat sich bis jetzt aber noch nicht gemeldet.
Diese Woche haben die Aargauer gejubelt und die Zürcher, die machen lange Gesichter. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt Batzel hat nämlich entschieden, der gekröpfte Nordanflug kommt nicht. Das heisst, in den frühen Morgenstunden fliegen die Flugzeuge Kloten auch in Zukunft von Süden her an. Die Kurve von Norden über den Aargau, die kommt nicht. Der Michael Hiller über diesen delikaten Entscheid aus Zürcher Sicht.
Punkt 6 sind sie wach, meine Bekannten. Dann jeden Morgen das gleiche Ritual. Aufstehen, Schlafzimmerfenster zu und probieren, nochmal zu schlafen. Ob Schwammendingen, Meedorf oder Gockhausen, im Süden vom Flughafen, einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Schweiz, ist schon lange Schluss mit Ausschlafen. Entsprechend enttäuscht sind die Leute, die gehofft haben, der gekröpfte Nordanflug käme wenigstens als Schönwettervariante zu den Landungen aus Süden. Fehlanzeige. Und im Süden vom Flughafen sind ein Haufen hässig. Ein bisschen weniger Leute im Aargau freut aber den Entscheid, das kann man nachvollziehen. Flughafenpolitik ist immer auch St. Florians Politik, der Lärm will niemand. Abgelehnt wurde ist die Variante gekröpfte Nordanflug, allerdings mit dem Argument Sicherheit. Da dagegen kann man nichts haben. Nur, wieso hat Batzel 4 Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass ein Anflug auf Sicht weniger sicher ist als ein Instrumentenanflug? Der Verdacht liegt nach, da sind politische Argumente wichtiger gewesen als die rein technischen. Der gekröpfte Anflug entlang dem Rhein gehört man nämlich auch zu Deutschland. Und das ist heikel. Die Schweiz probiert alles, um die Leute dort nicht nochmals zu ärgern mit Fluglärm. Nur so gibt es nämlich ja wenigstens minimale Chancen, wieder in Verhandlungen einzutreten mit dem Ziel, auch am Morgen die absolut sicherste Anflugvariante zu wählen. Die Variante, die auch weitaus am wenigsten Leute stört. Die von Norden über Deutschland. Gerade, nicht geköpft. Aber wenn das überhaupt je wieder kommt, das dauert. Und bis dann heisst es im Süden vom Flughafen Fenster zu.
Briefkastenfirmen, Glaspaläste und tiefe Steuern. Das ist das Image vom Kanton Zug. Und genau das Image geht den Leuten Zug ziemlich auf den Wecker. Ihre Devise zurück zu den Wurzeln. Konkret zu den Wurzeln vom Krisibaum. Dem Symbol, wo der Kanton Zug mit dem Kirsch und der Kirschtorte hat berühmt gemacht. Marlies Zender über die mögliche Wandlung vom Steuer zum Krisiparadies.
Das sind Heidegger, sehr gutes Krise, es ist widerstandsfähiger als Cordia, die grossen, die gerne aufspringen, aber die sind wunderbar zum Essen auch.
So. Gut, danke. Danke vielmals. Ja. Schönen Tag noch.
Auf dem Zurlaubenhof in der Stadt Zug holen Kunden und Kundinnen Krise selber ab. Der Hof oben an der Altstadt hat einen Krisengarten mit 60 Bäumen. Es ist einer der wenigen Betriebe, der die Tradition von alten Zuger Krisensorten noch pflegt. Der Pächter vom Zurlaubenhof, der Franz Muff.
Ich bin ja hierher gekommen und ich pflege die Hochstammbäume, weil ich finde, das ist touristisch und von der Landschaft her einfach etwas Fantastisches.
Der Hof ist ein wohltuender Kontrast zu der Glaspaläste im Zentrum der Finanzstadt Zug. Umtriebige Bürger, die sich unter dem Namen «Wir sind Zug» zusammengetan haben, wollen anstelle von Glas und Geld wieder mehr die ländliche Seite des Zugerland führen streichen. Allerdings, heute hat es allein auf Stadtboden nur noch gerade 1200 Krisenbäume. Noch vor 60 Jahren sind es etwa 3-mal so viel gewesen. Darum will die Interessengemeinschaft Zuger Krise in den nächsten Jahren in der Stadt 1000 Krisenbäume pflanzen. Der Mitinitiant Ueli Kleb.
Wir wollen Zug wieder zu einer Krisenstadt und den Kanton wieder zum Krisenkanton machen. Wir streben auch, also wir prüfen den AOC-Schutz für Zuger Krise und Zuger Kirsch einzuführen. Also einen AOC-Schutz wie zum Beispiel das Walliser Roggenbrot oder der Emmentaler Käse. Und wir wollen einfach eben ein neues Image wieder einführen.
Das mit dem neuen Image klingt zuerst noch ein bisschen zaghaft. Dann aber wird Ueli Kleb bestimmter. Ein neues Image heisst je weg von dem Steuerparadies, wo eben auch seine eigenen unschönen Blüten treibt und Schatten wirft aufs Bild vom Kanton. Anstatt Geldnoten soll es Krise wie das Zugerwortzeichen sein.
Wenn man von Zug hört und liest, dann ist man in erster Linie vom Steuerparadies und allenfalls noch für Wirtschaftskriminalität. Und wir wollen einfach zeigen, dass wir ein Standort sind, der andere Qualitäten hat.
Und mit dem Herz geht, heisst das.
Uns ist eigentlich das Zuckerkrise näher als die tiefen Steuern.
Das Krise und damit verbundene Zuckerkirsche oder die original Kirschtorte kommen auch bei Politikerkreisen gut an. Und die Krise-Offensive kommt dem Regierungspräsidenten, Zuger Landamme Joachim Eder, gelegen.
Dass wir es eigentlich gar nicht so gern haben, wenn der Kanton Zug immer nur auf die tiefen Steuern und auf Briefkastenfirmen reduziert wird. Darum unterstütze ich die Aktion.
Die Aktion mit den vielen neuen Krisebäumen im reichen Kanton Zug. Eine Aktion, die übrigens den Vorteil hat, dass man die Blüten an den Bäumen nicht muss kontrollieren, ob sie echt sind oder nicht.
Zuckerkrise. Das war der süße Abgang von dieser Sendung. Übrigens gibt es in dieser Woche nicht nur Zucker, sondern zum Beispiel auch Basler oder Aargauer oder Ostschweizer Krise. Regional Diagonal, das Wochenmagazin von der DRS Regionalredaktionen. Verantwortlich heute der Erik Send, am Mikrofon Miriam Breu. Die Sendung zum Nachhören oder Abladen auf dem Netz, die findet ihr unter drs.ch und dann einen Klick auf Regional Diagonal. Und das nächste Mal gehört ihr uns wieder live hier auf DRS1, heute in einer Woche nach den 12 Nachrichten.
Regional Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz. Sie hörten einen Podcast von DRS1.